Herzlich willkommen zu Unter den Linden am Tag nach der Wahl. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns am Tisch Clara Geiwitz von der SPD, bislang Abgeordnete im Brandenburgischen Landtag und Kandidatin für den SPD-Bundesparteivorsitz zusammen mit Olaf Scholz. Darüber werden wir gleich sprechen. Und am Tisch Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler und CDU-Mitglied. Und Sie haben im Wahlkampf die CDU Sachsen beraten. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Und ich habe zwei Gäste am Tisch, die in den vergangenen Monaten in der ersten Reihe Wahlkampf gemacht haben, vor Ort für die CDU in Sachsen und für die SPD in Brandenburg. Frau Geiwitz, haben CDU und SPD vielleicht schon im Wahlkampf, spätestens aber bei den Ergebnissen in den beiden Bundesländern, verstanden, dass sich etwas ändern muss in der Politik?
Wir hatten einen sehr schwierigen Wahlkampf, glaube ich, in beiden Bundesländern. In der Sommerpause war die Gefahr groß, dass die AfD stärkste Kraft wird. Die SPD lag in Brandenburg bei Umfragen bei 17%. Es sind dann jetzt 26 geworden und beide Parteien, die im Bund die große Koalition bilden, sind in ihren jeweiligen Hochburgen stärkste Kraft geworden. Das ist ein positives Ergebnis von gestern. Natürlich muss uns auch das starke AfD-Ergebnis zu denken geben. Da gibt es mehrere Ursachen, da kommen wir vielleicht auch noch später drauf zu sprechen.
Positives Ergebnis, eher Erleichterung jetzt. Sie haben ja gesagt, es war ja eine Aufholjagd, wenn man die Umfragen vor einigen Wochen, Monaten noch gesehen hat. Oder wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis?
Also man ist natürlich nie glücklich, wenn man Prozente verliert. Aber ich glaube, eine SPD, die bundesweit bei 15% liegt und dann in einem Landesverband wie Brandenburg über 26, da kann man schon mal einen Tag oder einen Abend sich freuen.
Und zu meiner Frage nochmal, hat die SPD verstanden in den beiden Bundesländern Sachsen und Brandenburg, dass sich was ändern muss in der Politik?
Das Ergebnis ist sehr kompliziert zu lesen, weil wir haben zum einen ja nicht die Situation, dass die SPD oder die CDU einen absoluten Stimmenwähler verloren haben. Also es gibt niemanden, der jetzt aktiv enttäuscht ist und gesagt hat, jetzt wähle ich nicht mehr die CDU, sondern was anderes. Sondern wir haben eine wesentlich gestiegene Wahlbeteiligung. Das hat mehrere Ursachen. Zum einen schafft es die AfD, Menschen, die frustriert sind und in der Vergangenheit nicht zur Wahl gegangen sind, an die Wahlurnen zu bekommen. Und das Zweite ist, dass diese Polarisierung, also die große Gefahr, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte, doch für viele, die sich nicht unbedingt so wahnsinnig für Landespolitik interessieren, ein großes Motiv war, dann noch hinzugehen.
Herr Patzelt, dann frage ich Sie mal andersrum. Ist es so, dass sich nichts ändern muss oder nichts ändern musste im Wahlkampf oder jetzt auch an der Politik?
Es musste sich viel ändern, damit die CDU nicht tatsächlich zweite Sieger wird, wie es ihr in Sachsen ja bei der Europawahl und bei der Bundestagswahl widerfahren ist. Und natürlich muss auch politisch im Freistaat Sachsen etliches ändern, denn es gab erhebliche Politikfehler in der letzten Wahlperiode. Diese sind Gottlob rechtzeitig erkannt, abgestellt worden.
Was waren das für Fehler?
In Sachsen hat man das Sparen zum Selbstzweck erhoben. Man hat nicht erkannt, dass die Schulen irgendwann neue Lehrer brauchen, weil die Alten nämlich irgendwann pensioniert werden und weil die Schülerzahl eben doch wieder nach oben geht. Man hat sozusagen die Sicherheitsdividende allzu umfassend einkassieren wollen und bei der Polizei extrem gespart, was bei der Bevölkerung ein großes Gefühl der Vernachlässigung der Sicherheit im öffentlichen Raum, das sich gezogen hat. Und man hat in die Investitionen in den ländlichen Raum nicht genügend und nicht das Richtige von der Bevölkerung erwartete, investiert. Und all das hat einen Unmut über die Landesregierung der CDU nach sich gezogen, der nun Gottlob durch die Aktivitäten des Ministerpräsidenten abgemildert worden ist, sodass die Union gestern eigentlich ziemlich zufrieden gewesen ist.
In Sachsen auf jeden Fall. In Brandenburg sah es ganz anders aus. Wie erklären Sie sich das in Brandenburg, das Ergebnis der CDU?
Leicht ist zu erklären, warum es in Sachsen besser war. Denn in Sachsen hat die CDU regiert, in Brandenburg hat sie nicht einmal mitregiert. Ferner ist der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen wesentlich populärer gewesen als der Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg. Und drittens und nicht zuletzt, es gab in Sachsen keine politische Torheit derart, dass die Union ganz gleich mit wem koalieren könnte, sei es mit der AfD, sei es mit der Linkspartei. Und diese Beliebigkeit hat die Sächsische Union sich zu keinem Zeitpunkt verstattet, sodass der Wähler auch ziemlich klar wusste, woran er ist, wenn er der Union die Stimme gibt.
Das heißt, nochmal zusammengefasst, Sie sagen, die CDU in Sachsen hat verstanden, hat etwas geändert und das reicht jetzt, ist der richtige Weg? Oder muss sich noch etwas ändern?
Die CDU hat verstanden, hat einiges geändert, aber das wird nicht reichen, um den Niedergang der CDU in den ostdeutschen Landesverbänden auf Dauer und immer und ewig zu stoppen, denn die Konkurrenz von der AfD ist nun einmal da und es gibt gewichtige Gründe, warum sie da ist.
Und das heißt, andere Landesverbände haben noch nicht unbedingt verstanden?
die haben noch nicht die nächsten Landtagswahlen zu bestehen. Thüringen wird demnächst seine Lektionen lernen und dann kommen irgendwann auch wieder Wahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann wird man sehen, ob verstanden worden ist, warum die AfD so stark wird.
Okay. Frau Geiwitz, die SPD in Brandenburg hat trotz Verlusten, Sie haben es eben angesprochen, letztlich gewonnen, stärkste Kraft geworden. Dietmar Woidke wird wohl Ministerpräsident bleiben können. Sie selbst haben Ihren Wahlkreis aber verloren, ganz knapp mit 144 Stimmen, dennoch am Schluss verloren. Hat Sie das, waren Sie davon überrascht? Haben Sie gedacht, den Wahlkreis haben Sie sicher? Sie haben den ja schon dreimal vorher direkt gewonnen.
Also Potsdam ist eine der Städte, die sich in Ostdeutschland unglaublich geändert hat. Das hat bei uns jetzt dazu geführt, dass wir einen Wahlkreis, der immer an die Linkspartei gegangen ist, gewonnen haben. Einen Wahlkreis, der immer an die CDU gegangen ist, haben wir auch gewonnen. Also gestern hat sich die Anzahl der SPD-Mandate verdoppelt. Nur Mainz ist leider weg. Also Sie haben es gesagt. Ich habe zwar 2000 Stimmen mehr als bei der letzten Wahl, aber die entscheidenden 145 fehlen. Das ist dann natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen, dass die ostdeutsche Parteienlandschaft sich sehr ausdifferenziert und dass man eigentlich gar nicht mehr über den Osten an sich sprechen kann, sondern dass es doch sehr unterschiedliche Strukturen mittlerweile gibt und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Und was heißt das bei Ihnen vor Ort in Brandenburg? Also die, was bedeutet das für die SPD vor Ort?
Die SPD wird klar, wir haben einen Regierungsauftrag mit dem Ergebnis. Wir werden in den nächsten Tagen zu Sondierungsgesprächen einladen, die unterschiedlichen Parteien. Und dann haben wir im Gegensatz zu den Sachsen mehrere Varianten, wie man zu einer stabilen Regierung kommt für Brandenburg. Wir haben auch ordentlich viel zu tun in den nächsten Jahren. Wir müssen Infrastruktur aufbauen. Wir müssen gucken, dass die Mieten nicht steigen. Im Speckgürtel ist das ein großes Problem. Die ländlichen Räume müssen wieder das Gefühl kriegen, dass sie auch im Mittelpunkt der Politik sind. Das ist ein ganz diffuses Gefühl, dass der Staat sich zurückzieht. In den letzten Jahren wurden sehr viele Einrichtungen geschlossen. Da muss man gegensteuern.
Also weil ähnliche Themen, dass zu viel gespart und gekürzt wurde und gestrichen wurde.
Also man muss ja auch sagen, das hatte ja auch alles seine Ursache. Die ostdeutschen Länder hatten eine sehr schwierige Wirtschaftsphase in den letzten Jahren und haben eigentlich gedacht, sie müssen eher so einen Schrumpfungskurs fahren, weil die Sondermittel des Bundes gehen zurück, die EU-Förderung geht zurück. Und da hat man eine Sparpolitik machen müssen. Heute haben wir aber ein großes Wirtschaftswachstum. Sehr viele Menschen kommen zu uns. Das war so nicht zu erwarten, sodass wir auch wieder mehr Geld haben. Und das müssen wir investieren, weil die AfD-Wähler, das sind zwei unterschiedliche Gruppen aus meiner Sicht. Es gibt die AfD aus Überzeugung wählen. Das sind Menschen mit einem sehr rechten, nationalen und vielleicht noch rechteren Weltbild. Die werden wir jetzt nicht ansprechen können. Nicht die SPD sowieso nicht, aber auch nicht die CDU. Aber es gibt natürlich auch den größeren Teil von AfD-Wählern, die wählen aus Protest. Die fühlen sich zurückgesetzt aus unterschiedlichen Gründen. Das ist eine mentale Frage bei vielen Ostdeutschen. Immer noch niedrigere Löhne, immer noch ein anderes Rentensystem, immer noch weniger Repräsentanz in den Eliten. Die kommen weniger in unseren Gesprächen, Geschichten und Erzählungen vor. Und das Zweite sind ganz klar ökonomische Faktoren. Also der große Niedriglohnsektor führt natürlich dazu, dass viele auch einfach sagen, sie verstehen immer noch nicht, warum man als Ossi länger arbeitet und weniger Geld verdient als auf einer Baustelle in Berlin.
Noch einmal kurz, bevor wir gleich weiter in die Themen einsteigen, aber noch kurz zu Ihnen. Sie, wie ich am Anfang gesagt habe, Sie kandidieren ja gerade für den SPD-Parteivorsitz auf Bundesebene zusammen mit Olaf Scholz. Die Bewerberfrist ist auch abgelaufen, die Teams stehen fest und in dieser Woche geht's los. Phoenix wird bei vielen Veranstaltungen auch live dabei sein und die übertragen. Sie haben Regionalkonferenzen, wo Sie sich vorstellen bei den Mitgliedern und bis Oktober und dann wird gewählt. Zuletzt in Umfragen lagen Sie mit Olaf Scholz vorne mit etwa 26% der SPD-Mitglieder, die sagen, Sie sind als Team die Richtigen. Dass Sie jetzt Ihren Wahlkreis verloren haben, ist das ein Dämpfer? Glauben Sie, da kommen einige Mitglieder ins Zweifeln, ob Sie da der Neuanfang sind oder wird das keine Rolle spielen?
Ich habe 26,7% bekommen gestern in Potsdam. Also wenn die SPD auf Bundesebene das auch wieder schafft, sind, glaube ich, alle ziemlich glücklich. Ich denke aber, dass, Sie haben es ja gesagt, wir haben 23 Auftritte, wo wir uns präsentieren als Teams. Und da werden sich die Parteimitglieder der SPD ein Bild machen von jedem Einzelnen. Das wird dann auch die Entscheidungsgrundlage. Und was diese Favoritenrolle anbelangt, ich meine, Sie kennen sich da ja durch ihre Profession aus. Ich weiß nicht, wie belastbar da wirklich Zahlen sind, dass man sagt, SPD-Mitglieder würden da oder da zu tendieren. Also ich könnte diese Aussage jetzt noch nicht treffen.
Wir schauen gleich noch mal genauer drauf und wo die SPD hinsteuert. Herr Patzelt, Sie selbst sind Mitglied der CDU, habe ich am Anfang gesagt. Sie sind auch Mitglied der Werteunion, einer der sehr konservativen Gruppe innerhalb der CDU, der Union. Da hat gestern Abend, so wie überliefert wurde, Hans-Georg Maaßen auch den Wahlabend gefeiert. Waren Sie auch da? Haben Sie auch mit der Werteunion gefeiert gestern?
Ich war bei der CDU-Fraktion im Landtag und anschließend beim Dresdner Kreisverband, der von seinen 6 Direktkandidaten 5 durchgebracht hat. Und da gab es einiges zu feiern.
Und Stichwort Werteunion, Sie haben es ja erlebt im Wahlkampf, auch die Kritik, die kam von Maaßen oder vom Vorsitzenden der Werteunion an der CDU-Parteivorsitzenden im Bund, an der Ausrichtung jeweils, an dem Kurs der CDU. Hat das nun geholfen für die CDU in Sachsen oder hat es Wähler Richtung AfD getrieben?
In der CDU tobt diesbezüglich eine Art Glaubenskrieg. Die einen sind der Ansicht, dass die Auftritte von Maaßen, die in Sachsen große Säle und viel Applaus gebracht haben, solche Leute wieder an die CDU herangelockt oder herangeführt haben, die innerlich auf dem Weg zur AfD oder bereits bei der AfD gewesen sind. Die anderen in der CDU sagen, nein, es sei ganz im Gegenteil so gewesen. Maaßen habe die CDU AfD ähnlich aussehen lassen und dann würden die Leute eher das Original wählen als die Kopie. Wobei ich mich immer frage, wie denn eine Partei, die noch keine 10 Jahre alt ist, das Original sein kann im Vergleich zu einer Partei, die etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Aber man muss wahrscheinlich nicht alles verstehen, was den politischen Diskurs prägt.
Das heißt, Sie glauben, diese Einwürfe und die Kritik im Wahlkampf, die haben keine Wähler zur AfD geschickt, anstatt sie bei der CDU zu belassen oder zur CDU zu holen.
Mein Eindruck ist, der stützt sich aber nicht auf demoskopische Umfragen, die wir diesbezüglich noch nicht haben, sondern auf viele Gespräche. Mein Eindruck ist, dass viele Leute, die die CDU deswegen nicht mehr wählen wollten, weil ihnen die gute alte Original-CDU seliger kohlischer Zeiten abhanden gekommen ist, dass diese die Hoffnung gefasst haben, mit Maaßen und der Werteunion könne sie zurückkehren. Aber wie gesagt, das ist mein Eindruck, der sich aus vielen Gesprächen stützt. Eines Tages, hoffe ich, werden wir belastbare demoskopische Daten haben. Und dann ändere ich auch gerne meine Einschätzung. Denn man muss den Daten folgen und darf die Daten nicht der gewünschten Erzählung anpassen.
Okay. Bleiben wir aber mal ganz kurz bei der AfD noch. Sie haben vor einiger Zeit sich mal ausgesprochen für eine Koalition zwischen CDU und AfD, haben dann aber im Wahlkampf gesagt, ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Das ist eine der hartnäckigsten Legenden, die sich halten, dass ich eine Koalition zwischen CDU und AfD empfohlen hätte. Ich hatte, als die Flüchtlingspolitik auf Bundesebene begann und ich den Eindruck hatte, dass im Spätherbst 2015 und Frühjahr 2016 die Bundeskanzlerin sich sehr stark in Abhängigkeit von dem gesehen hätte, was die SPD und die Grünen gewünscht haben, habe ich gesagt, die Kanzlerin könnte sich aus dieser Politik und aus dieser politischen Umarmung befreien, wenn sie ein Risiko einginge, eine Minderheitsregierung toleriert von der AfD auf Bundesebene einzurichten. Und wohlgemerkt, damals war es noch die AfD von Frauke Petry und nicht die heutige AfD. Das war ein Denkspiel, das ich einfach, um die Diskussion zu befördern, in einer deutschen Zeitung veranstaltet habe, aus dem wir seit vielen Jahren, Patzelt ist der vehemente Befürworter einer Koalition zwischen CDU und AfD. Die Wahrheit ist, mit der AfD kann man derzeit und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht koalieren, denn es hat sich die AfD noch nicht entschieden, ob sie eine ganz normale, diesen Staat tragende Partei sein will oder eine das System überwinden wollende Partei. Und obendrein hat es die AfD in den letzten Jahren immer noch fertiggebracht, jede Führung dieser Partei, mit der man pragmatisch hätte reden können, aus dem Amt zu schaffen. Und das heißt, es wäre ein politisches Selbstmordkommando, sich auf die AfD einzulassen. Und deswegen habe ich auch in diesem Wahlkampf von Anfang an gesagt, es wird keine Koalition zwischen CDU und AfD geben.
Genau das hat heute die, und wir hören gleich einmal rein, die CDU-Bundesparteivorsitzende auch nochmal bestätigt, Frau Kamm-Karrenbauer, bekam aber auch die Frage im ARD-Morgenmagazin dazu, ob die 25% die AfD-Wähler in Sachsen außen vor gelassen werden können, bezog sich auf die Koalitionsfrage auch. Und wir schauen mal rein, sie hat so geantwortet.
Ja, wir können. Wir haben das auch festgelegt, auch in den Gremien. Michael Kretschmer hat insbesondere in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele aus dem Nichtwählerlager und aus anderen Parteien genau deshalb auch die CDU gewählt haben.
Das sagt die CDU-Bundesparteivorsitzende, eine klare Aussage. Mike Moring zum Beispiel, der demnächst in Thüringen zur Wahl steht, der hat daraufhin heute gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Als Volkspartei haben wir den Anspruch, Wähler an uns zu binden. Also auch wenn sie verloren gehen, wir können die nicht außen vor lassen.
Das sind verschiedene Themen, die nicht dadurch klarer werden, dass man sie miteinander vermengt. Das eine Thema ist, dass mit der AfD in ihrem jetzigen und wahrscheinlich auf absehbare Zeit bestehenden Zustand nicht zu koalieren ist. Das andere Thema ist, wie geht man mit den Wählern eine Partei um, die zum geringsten Teil nach gestrigen Umfragen so zu 48% sagen, die AfD als Partei würde von ihnen für gut befunden, während die Mehrheit sagt, man wählt die AfD deswegen, um die anderen Parteien zu bestrafen und ihnen einen Schrecken einzujagen. Und dann lautet die Frage, wie holt man diese Wähler zurück? Ist der beste Weg, dass man sagt, wir ziehen eine starke Trennungslinie, jeder, der die AfD wählt, der ist ohnehin für dieses System verloren gegangen, bleibt dann gefälligst in eurem Haufen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben? Oder ist die richtige Strategie, die zu fragen, warum um alles in der Welt wollt ihr die diesen Staat aufgebaut haben und bislang ja gut regiert haben, den Parteien nicht mehr haben? Welche Fehler seht ihr? Das ist im Übrigen nicht ganz unbekannt, welche Fehler gemacht worden sind. Dann lasst uns doch diese Fehler abstellen. Und das dritte, damit wiederum zu verbindende Thema ist, wenn es ein Viertel der Wählerschaft ist, die das Wahlkreuz bei der AfD macht, wie geht man mit diesem Viertel um? Da wird man zum einen sagen müssen, politischer Einfluss wird nicht nur über Regierungsbeteiligung ausgeübt, sondern auch über Oppositionstätigkeit. Opposition hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in einem politischen System. Die muss dann eben parlamentarisch effektiv tätig werden. Freilich wird man dann andererseits schon auch sehen müssen, wenn man auf Dauer, wenn es denn so kommen sollte, ein Viertel bis ein Drittel der Wählerschaft überhaupt ausschließt aus dem politischen Spiel, weil man sie auch als Opposition im Grunde nicht ertragen will, dann haben wir demokratietheoretisch und demokratiepraktisch einige Probleme, die wir nicht sehenden Auges eingehen sollten, sondern wo wir uns rechtzeitig bedenken sollten, wie integrieren wir diese Gesellschaft.
Und wenn die CDU versucht, AfD-Wähler wieder zurückzugewinnen, wie ist das mit der SPD? Schauen Sie auch darauf, wie Sie unzufriedene Wähler, die vielleicht die AfD gewählt haben, wieder zurückgewinnen können?
Das hatte ich ja schon gesagt. Ein Grund, warum auch Freunde und Bekannte von mir die AfD zurzeit unterstützen, ist, dass sie sagen, sie sind frustriert darüber, dass sie einfach zum Beispiel schlicht und ergreifend weniger Lohn kriegen als im Westen. Und ich glaube, wenn wir es wieder schaffen, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, zum Beispiel ist unser Vorschlag von Olaf Scholz und mir, dass wir einen Mindestlohn von mindestens 12 € einführen. Wenn wir im Thema Grundrente etwas erreichen, was vielen Menschen die Angst vor Altersarmut nimmt, dann sind das ganz praktische Beispiele, wie wir auch wieder zeigen können, dass dieser Staat für die Menschen da ist, die es brauchen.
Und wenn das in der Großen Koalition aber nicht durchgeht, diese Themen?
Da gibt es einen ganz klaren Fahrplan. Wir werden in der Partei Bilanz ziehen im Herbst, was bis jetzt erreicht wurde. Das ist schön, es gibt viele gute Projekte. Und klar ist, wir müssen auch gucken, was steht sozusagen noch an. Ist diese Große Koalition noch so kräftig, dass sie wesentliche Probleme anpackt? Eine große Angst der Leute ist die Digitalisierung. Was macht das mit meinem Job, wenn sie in der Bank arbeiten, wenn sie Lkw-Fahrer sind? Da muss unser Staat viel Geld in die Hand nehmen für Qualifizierung, für die Schaffung von neuen Jobs. Die zweite große Frage ist Klimawandel. Da brauchen wir ein konkretes Gesetz mit konkreten Maßnahmen, wie es da weitergehen soll. Also da ist und
aber bei diesen Themen, die werden ja schon länger diskutiert in der Großen Koalition.
Ja, genau.
Jetzt kann man sagen, es waren gerade Wahlen. Aber wann, glauben Sie, kriegen Sie welches dieser Themen durch in der Großen Koalition? Weil Sie sagen ja, mit diesen Themen, wenn Sie die durchkriegen, können Sie den Menschen wieder zeigen, wir sind attraktiv.
Also ich erwarte, dass wir ein klares Modell in den nächsten Wochen haben zur Frage der Grundrente und zu der Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Und ein wichtiger Punkt, nicht so sehr für den Osten, sondern auch für Nordrhein-Westfalen, andere Bereiche, ist die Frage der Entschuldung der Kommunen. Ich glaube, ein großer Frust bei den Menschen über Politik ist, wenn sie den Eindruck haben, das ändert überhaupt nichts, ob ich die Nase wähle oder den anderen. Und wenn wir Bürgermeister haben, die nicht mehr in der Lage sind zu gestalten, sondern sich nur noch aussuchen können, was sie zumachen, weil die einfach total verschuldet sind, dann ist das ganz schädlich für unsere Demokratie. Und deswegen finde ich, müsste ein großes Projekt dieser Großen Koalition, wenn sie weiter bestehen soll, auch sein, wie kriegen wir wieder handlungsfähige Kommunen. Und ich war ja jetzt gerade sehr viel bei den Bürgern in meinem Wahlkreis unterwegs. Potsdam ist ja in Teilen auch eine sehr reiche Stadt mit, sagen wir mal, eher einem bildungsbürgerlichen Publikum. Und da habe ich auch gemerkt, dass es nicht unbedingt nur Menschen sind, die zwischen der CDU und der AfD schwanken, sondern dass es auch ein gerüttelt Maß an mittlerweile heimatlosen Konservativen gibt, die aus Gründen des Abstandes zu diesen rechten Radikalen niemals selber AfD wählen würden, denen aber die CDU mittlerweile auch keine geistige Heimat mehr ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine Denksportaufgabe für die Union, wie sie diese Leute wieder zurückgewinnt.
Wichtiges Thema. Bleiben wir noch mal dabei. Sie haben ja beide schon einige Themen genannt. Es wurde zu viel gekürzt vor Ort. Es wurde vielleicht nicht so sehr auf die Themen geachtet, immer die Menschen vor Ort brauchen. Welche? Sie waren beide im Wahlkampf auch unterwegs. Was für eine Stimmung haben Sie wahrgenommen? Wie hat sich die Gesellschaft verändert, was wir jetzt an den Wahlergebnissen sehen können, aber auch insgesamt? 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Es ist oft nicht die reale Veränderung der Gesellschaft, die das Ausschlaggebende ist, sondern das Bild von der Gesellschaft, wie man sich die Gesellschaft in ihrem Zustand und in ihren echten oder vermeintlichen Problemen vorstellt, die den Ausschlag für die Wahlentscheidung und auch für Unmutsäußerungen gibt. Und hier ist eindeutig Folgendes festzustellen. Im Wahlkampf gab es einen weißen Elefanten. Und der weiße Elefant, der im Raum war, unübersehbar, aber nach Möglichkeit nicht angesprochen wurde, in der Hoffnung, dann könne er auch nicht wild werden, das ist die Migrationspolitik, die nun freilich nicht Landessache ist, sondern Bundessache, auf die man nicht Einfluss nehmen kann. Aber was ich in vielen Gesprächen, in vieler Internetkommunikation immer wieder mitbekommen habe, ist, ihr könnt uns auf Landesebene erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt auf neue Lehrer, neue Polizisten, Investitionen in der Infrastruktur hinweisen, wie ihr wollt. Das Kernproblem ist, dass eure Bundesvorsitzende von früher, unterstützt von der jetzigen, dass eure
Angela
Bundeskanzlerin
Merkel,
das Land jetzt in AfD-Originalton mit Migranten geflutet hat, die unsere Sozialsysteme übernutzen, welche die öffentliche Sicherheit gefährden. Gottlob in Sachsen noch nicht, aber deswegen wollen wir auf keinen Fall Zustände wie in NRW, Berlin und so weiter und deswegen nie wieder CDU. Das ist so die Grundströmung, über die sich dann manche andere Themen gelegt haben. Und weil eben die Migrationspolitik ein bundespolitisches Thema ist und man von Landesebene noch dazu als klitzekleiner Landesverband wie der Sächsische hier auch nicht so furchtbar viel ausrichten kann, war der Wahlkampf für die Union gegenüber der AfD von vornherein einer, wo man nun intensivst bergauf zu kämpfen hatte.
Die Zahlen haben aber ganz klar gezeigt, auch von Infratest DIMAP jetzt wieder, die wir gestern gesehen haben, dass das Thema Migration in den beiden Bundesländern, zwar bei den AfD-Wählern, eine große Rolle für viele das wichtigste Thema war, für die andere Parteien gewählt haben, aber ganz klar nicht.
Ja, das
heißt,
ist schon
Sie sprechen ja ausschließlich davon, dass Thema AfD-Wähler zurückgewinnen.
Aber das zentrale Problem ist doch, dass die AfD so stark geworden ist. Wir machen uns doch keine Sorgen darüber, dass die Grünen einige Prozent dazu gewinnen. Wir würden uns freuen, wenn die SPD wieder ein paar Prozente dazu gewinnen würde. Das, was viele im Lande umtreibt, sind die Wahlergebnisse der AfD. Und die haben mit dem Migrationsthema zu tun. Und meine etwas zugespitzte Aussage lautet immer, wer die AfD weiter mästen will, der muss in der Migrationspolitik lediglich den bisherigen Kurs fortsetzen und die ganzen Veränderungen, die es gegeben hat, tunlichst verschweigen, weil sie darauf verwiesen, dass man früher Fehler gemacht hätte.
Sehen Sie das auch als ein zentrales Thema in den beiden Bundesländern an?
Also, um es mal ein bisschen einzuordnen. Brandenburg ist ein wunderbares, ein großes Land und wir haben einen Ausländeranteil von 4,7%. Wenn sich da eine Partei hinstellt und von Überflutung spricht, dann ist das natürlich Propaganda. Die versuchen in einer Gesellschaft, wo sich viele zurückgesetzt fühlen, die eine Gruppe gegen eine andere Gruppe auszuspielen. Und das trifft natürlich auf den Frust und deswegen wird die AfD unterstützt von diesen Menschen. Und das leitet sich dann ab in diesen Parolen der AfD. Ich glaube, dass wir eine große Leistung geschafft haben. Viele Menschen, die zu uns gekommen sind, sind mittlerweile in Arbeit. Viele Kinder haben sich gut in die Schulen integriert. Und ich kann auch nicht feststellen, dass es sozusagen von der Anzahl der Menschen jetzt nicht mehr möglich wäre, in Deutschland miteinander umzugehen. Ich glaube, es ist eher sinnvoll, dass auch die ostdeutsche Gesellschaft mit Menschen mit Migrationshintergrund ins Gespräch kommt. Ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung mit Matthias Platzek und wir haben gesprochen über 30 Jahre friedliche Revolution. Da waren zum Beispiel Menschen da aus Syrien, die zu uns geflohen sind und die gefragt haben, wie habt ihr Ostdeutschen denn das eigentlich gemacht, dass eure Revolution friedlich geblieben ist und dass es eben nicht zu Gewalt kam? Welche Rolle hat zum Beispiel die Religion gespielt? Und ich glaube, das sind ganz spannende Gespräche, weil natürlich auch sehr viele Menschen in Westdeutschland, die einen Migrationshintergrund haben, immer so ein bisschen argwöhnisch auf die Ossis gucken und denken, oh, da fährst du lieber nicht hin. Und ich glaube, dass wir im Jahr 30 der Einheit dieses Gespräch anleiern müssen zwischen Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund, damit gerade nicht diese Falle passiert, dass die AfD eine Gruppe, die sich zurückgesetzt fühlt, ausspielt gegen Menschen, die zu uns gekommen sind.
Und 30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben da die Westdeutschen verstanden, vielleicht auch gerade in den letzten Monaten, wo es sehr viel um Ostdeutschland, ostdeutsche Themen ging, haben Westdeutsche jetzt verstanden, wie in den einzelnen, ich will es gar nicht verallgemeinern, aber in den einzelnen Bundesländern die Themen, sei es hier in Brandenburg und in Sachsen, wichtig sind, welche Themen eine Rolle spielen und wie das eine oder andere vielleicht auch anders ist dort vor Ort.
Ich glaube, man muss vorausschicken, dass es die Westdeutschen ebenso wenig gibt wie die Ostdeutschen.
Du hast jetzt gesagt, weil immer von den Ostdeutschen gesprochen wird.
Ja, genau. Die gibt es natürlich auch nicht als solche. Es gibt natürlich Verteilungen der Ansichten und der Einschätzungen, die sich in beiden Teilen des Landes unterscheiden. Und hier muss schon gesagt werden, wann immer ich im Westen unterwegs bin, was bei Vorträgen und Seminaren gar nicht so selten ist, ich erlebe eine große Ignoranz, wäre zu hart gesagt, aber große Wissens- und Verständnislücken in Bezug auf die Probleme, die es in Ostdeutschland gibt. Ich erlebe immer wieder große Überraschungen, wenn ich beschreibe, wie sozusagen die geistliche Landkarte für einen DDR-Sozialisierten und von der ökonomischen, gesellschaftlichen Transformation Gebeutelten aussieht. Und viele Westdeutsche brüsten sich immer noch damit, dass sie im Osten nicht gewesen wären, denn Frankreich und Italien läge ihnen doch viel näher als dieses ohnehin hoffnungslose Land, insbesondere der gescheiterte Staat Sachsen, wo jemand, der nicht sächsisch oder deutsch aussieht, ohnehin seines Lebens nicht mehr sicher sei. Und obendrein kommt im Osten dazu, in Brandenburg ist es womöglich auch nicht ganz anders, es ist in neuen Bundesländern eine neue westdeutsch dominierte Oberschicht entstanden. Ob das nun die akademischen Institutionen sind, die kulturellen Institutionen, auch viele Bereiche der hohen Verwaltung, die Politik noch am wenigsten, die klar westdeutsch dominiert sind, folglich von westdeutschen Sichtweisen dominiert sind. Und wer in der kulturellen und akademischen Szene obenauf ist, der fühlt sich nun einmal berufen, zum Präzeptor Germanie zu werden, also den Leuten zu erklären, wie die Welt wirklich beschaffen ist. Und dann erleben viele Ostdeutsche, dass Westdeutsche ihnen genau erklären, wie sie zu DDR-Zeiten gelebt haben, wie sie jetzt noch denken. Und da kommt Unmut auf. Das heißt, es braucht natürlich nicht nur das Gespräch zwischen der hiesigen, länger schon im Lande lebenden Gesellschaft und den Migranten, die zu uns kommen, auch mehr Gespräche zwischen West- und Ostdeutschen. Und zwischen ostdeutschen einfachen Leuten und westdeutschen Eliten im Osten wäre auch sehr, sehr hilfreich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Sehen Sie es genauso und wie kann man das machen?
Also man kann die Geschichte natürlich genau andersrum auch erzählen. Ich kenne sehr viele, Nordrhein-Westfalen hat Brandenburg ja sehr stark unterstützt. Damals Johannes Rau und Manfred Stolpe waren ja befreundet. Sind sehr viele auch zu uns gekommen nach Brandenburg, um beim Aufbau zu helfen.
Wie ich aus Bayern.
Ja, interessanterweise sind mehr Bayern in Richtung MDR und Sachsen gegangen und mehr Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg. Das hatte wahrscheinlich mutmaßlich ein bisschen was mit den Parteien zu tun.
Es lag an den Partnerländern, genau, die eingegangen sind.
Und es gibt ein gerüttelt Maß auch von denen Sie gerade gesprochen haben, die immer noch sagen, ich gelte hier immer noch nach 30 Jahren als Westdeutscher. Ich glaube, das ist sozusagen ein gegenseitiger Prozess. Und richtig ist natürlich, die Repräsentanz von Ostdeutschen ist immer noch so gering, dass sich ziemlich viele Ostdeutsche auch aus dem Grund zurückgesetzt fühlen, weil sie sagen, die reden immer über uns, ja, in den Medien. Da fährt dann irgendein Reporterteam nach Cottbus und nach Dresden, guckt, wie komisch die Menschen da sind, fährt dann wieder weg und berichtet darüber. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz großer Antrieb gewesen, zu sagen, okay, Olaf Scholz und du, wenn du willst, dass Ostdeutsche auch Verantwortung tragen, präsent sind, wenn ostdeutsche Biografien erzählt werden sollen, dann muss auch Ossi kandidieren, sonst geht's ja nicht. Ja. Ja. Und das ist in der Tat etwas, was wir, glaube ich, da ist aber auch das Jahr 30 eine große Chance, dass wir wieder gegenseitig neugierig aufeinander werden.
Wird in der SPD das Thema Ostdeutschland, ostdeutsche Themen genug beachtet bisher?
Es ist in allen großen deutschen Organisationen leider so, dass meistens der Organisationsgrad von Gewerkschaften, von Sportvereinen, von Parteien ist in Westdeutschland höher. Das hat sehr viele unterschiedliche Ursachen. Zu DDR-Zeiten musste man in Parteien sein, man musste in Gewerkschaften sein. Und da gab es dann natürlich erstmal so eine Allergie. Das ist aber ganz schädlich für die Vertretung von ostdeutschen Interessen. Ich sage auch immer, wenn sich Brandenburger bei mir darüber beschwert, weil die Löhne und die Tarife bei uns anders sind, frage ich ihn, und bist du in einer Gewerkschaft? Und häufig sind sie es halt nicht. Also natürlich ist auch die Sozialdemokratie, wenn Sie da mal auf den Parteitag gehen, auf Bundesebene und sich die Delegiertenbänke von Nordrhein-Westfalen angucken und dann die 5 Stühlchen von Brandenburg daneben sehen, da ist auch klar, wieso die Mehrheitsverhältnisse sind.
Wenn wir jetzt von Ostdeutschland und Westdeutschland, von dem Thema wieder zu den Parteien und den Themen kommen, wird es immer schwieriger, dadurch, dass in mehreren ostdeutschen Bundesländern bestimmte Themen an erster Stelle stehen und in mehreren westdeutschen Bundesländern, ich sage bewusst in mehreren, um es nicht ganz zu verallgemeinern, aber es ist ja so, es gibt dort bestimmte Unterschiede, in westdeutschen Bundesländern zum Teil andere Themen an erster Stelle. Das heißt, können denn die Bundesparteien, die Volksparteien, die CDU, die SPD, die klassischen bisherigen Volksparteien, ist es für die schwieriger, auf Bundesebene wirklich eine Linie zu finden bei den einzelnen Themen?
Ja, natürlich ist das schwieriger. Und wahrscheinlich wäre es klüger, sich klarzumachen, was Volkspartei meint. Volkspartei meint, dass man ein möglichst breites Spektrum an gesellschaftlichen Sichtweisen und Interessen in einer Partei zusammenbringt und es eben aushält, dass es verschiedene Flügel innerhalb der Partei gibt. Das hat die CDU lange Zeit ziemlich gut gemacht. Da hat sich der Kanal dessen, was man nun sozusagen zu akzeptieren bereit ist, ziemlich verengt. Liberalismus, das ist Neoliberalismus und ganz furchtbar Konservatismus, das ist ranzig und gestrig und nicht aufgeschlossen. Das Soziale, ja, das ist wichtig. Auf diese Weise hat die CDU die Sozialdemokratie kannibalisiert. Und lange Zeit haben die Sozialdemokraten sich sogar darüber gefreut, dass die CDU endlich ihre Themen aufgreift, bis man merkte, dass dann wenig vom eigenen in den Augen der Bevölkerung zumindest zurückbleibt. Das heißt, die Bereitschaft, in der Partei verschiedene Flügel zu haben und sie auch leben zu lassen und die Konflikte, die sich zwischen den Flügeln ergeben, dann in der Partei austragen zu lassen, sodass eine Partei die Chance hat, in viele gesellschaftliche Bereiche mit den unterschiedlichen Sichtweisen hineinzuwirken. Diese Bereitschaft müsste stärker gefördert werden. Da ist ein bestimmtes Bestreben nach zu viel Geschlossenheit aufgekommen.
Wäre das denn wieder möglich in der CDU? Glauben Sie, dass die CDU sich wieder breiter aufstellen kann?
Glauben soll man in der Religion und vielleicht auch dort nicht alles. In der Politik soll man nicht
so
viel
glauben. Sehen Sie es als realistisch?
Das hängt davon ab.
Ich zweifle als Politikwissenschaftler, dass die CDU sich wieder in eine solche Richtung entwickelt.
Als Analytiker würde ich sagen, es gibt Möglichkeiten dafür. Sie werden aber erst dann eintreten, wenn die neue Parteiführung der CDU auch die neue politische Führung der CDU darstellt. Und wie dann der parteiinterne Machtkampf ausgeht, das ist derzeit nicht prognostizierbar. Wenn es nach meinen Wünschen ginge, hätte ich gern wieder eine CDU, die sich breit aufstellt, die ihre unterschiedlichen Flügel hat, die intern und auch öffentlich sichtbare Konflikte austrägt und dann eben doch begreift, man ist Teil der gleichen Familie. Und das würde ich fast vermuten, in der Sozialdemokratie sieht man das auch nicht wesentlich anders.
Wie ist das denn aber mit Themen wie zum Beispiel dem Klimaschutz? Jetzt ist das ein Thema, was in Westdeutschland tatsächlich, kann man sagen, in fast allen westdeutschen Bundesländern in den Umfragen recht weit oben ist, aber nicht in allen ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es ja eben wirklich diesen Unterschied. Was heißt das für die SPD? Ist das ein Thema, was man trotzdem an erster Stelle spielt? Selbst wenn man weiß, da kann man vielleicht in westdeutschen Bundesländern mehr Stimmen bekommen, aber in ostdeutschen Bundesländern zum Teil nicht.
Sie werden es kaum glauben, aber Parteien machen in der Regel die Gesetze nicht in der Hoffnung, dass man sofort eine Belohnung kriegt. Es gibt nämlich in der Politik selten einen direkten Zusammenhang zwischen einem Gesetz und dann kommt der Wähler und wählt einen auch wieder richtig, sondern man hat ein Problem, was man lösen muss. Und diesen Klimawandel müssen wir in den Griff kriegen. Und das Spannende wird sein, werden wir Sozialdemokraten es schaffen, und ich bin da ziemlich optimistisch, das sozialdemokratisch zu lösen. Was heißt das? Die Grünen führen ja häufig so eine individualistische Debatte. Also sie müssen sich ändern. Also weniger mit dem Flugzeug fliegen und dann auch nicht so viel Fleisch essen. Und wir sagen, wir müssen schauen, dass wir die Klimafrage lösen und das aber sozial verträglich. Weil es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel über eine CO2-Bepreisung ein Modell entwickeln, wo dann der Pendler auf dem Land, egal ob das nun in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz oder Brandenburg sagt, ich zahle den Preis für den Klimaschutz von denen, die genug im Beutel haben, um bei der Bio-Company einzukaufen. Steigende Wohnungspreise genau dasselbe oder die Frage, wie Transportkosten sich entwickeln, wie Fleischkosten sich entwickeln. Also ein Modell zu entwickeln, wie wir Klimaschutz schaffen, ohne soziale Härten zu haben, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sämtliche Maßnahmen akzeptiert werden. Und aus meiner Sicht ist das auch eine Riesenchance, wenn wir da wirklich sehr viel Geld reinstecken, zum Beispiel unsere Industrie, die Wirtschaft zu modernisieren. Weil es geht jetzt nicht darum, weniger zu produzieren, sondern anders zu produzieren. Und es könnte auch dazu führen, dass wir hier bei uns die Produkte für die 20er, 30er Jahre entwickeln und diese Technologievorsprung nutzen, um auch Exportnation zu bleiben. Und deswegen ist Klimawandel aus meiner Sicht etwas, was wir durchaus auch als Chance begreifen sollten und nicht als so, die Welt geht unter.
Wie können Sie so ein Thema rüberbringen? Sie sind womöglich bald SPD-Bundesvorsitzende. Wie bringen Sie ein solches Thema mit der SPD oder mit der SPD rüber, wo wir die Grünen haben, die bei diesem Thema ganz klare Marke sind? Auch CDU, die CSU hat sich gerade neu positioniert. Wo findet die SPD da den Platz?
Es ist die Kombination zwischen Umweltschutz und sozialem Ausgleich. Mhm. Und ich glaube, dass wir eine riesige Herausforderung haben, Deutschland zu modernisieren. Da muss sehr viel investiert werden, zum Beispiel in die Bahn. Das ist ein großes Problem, die Bahn, wie sie heute ist. Als ich junger Mensch war, hat man noch gesagt, pünktlich wie die Bahn. Ja, und da ist auch von der CSU sehr viel verschleppt worden aus meiner Sicht, gerade wenn man die ganzen Fernverbindungen anschaut. Also ich glaube, dass da zum Beispiel ein riesiger Fund liegt, der auch wirklich jedem, der morgens zur Arbeit fährt, auch helfen würde.
Sehen Sie das noch als Lücke, wenn man die Positionen der Parteien sieht beim Thema Klimaschutz?
Mir scheint, dass der größte Teil der CDU zunächst einmal das gleiche Argument verwenden würde. Es muss für die Umwelt etwas getan werden, damit sie stabilisiert wird. Es muss sozial ausgeglichen sein. In der CDU wird natürlich immer dazu gesagt, es muss auch wirtschaftlich Sinn machen. Man darf nicht um pure Hoffnungen willen Entscheidungen treffen, die vielleicht der deutschen Wirtschaft schaden. Aber an dieser Stelle muss man dann einfach ausprobieren, welche tatsächlichen ökonomischen Chancen in der ökologischen Umgestaltung unserer Industrie- und Postindustriegesellschaft liegen. Und ein Konservativer würde sagen, ja, mein Gott, alles im Leben ist ein Prozess von Versuch und Irrtum. Man soll die Versuche vorsichtig unternehmen, man soll die Irrtümer rechtzeitig erkennen. Aber was sich bewährt hat, bei dem soll man bleiben. Und jetzt sind wir eben in einer Phase, wo Neues zu lernen ist. Denn diese Probleme mit ökologischer Knappheit, mit der Übernutzung unseres Planeten, die hatte unsere Spezies noch nie.
Ich kann Sie nicht bei uns hier zu Besuch haben heute, ohne Sie zu fragen, wenn Sie Parteivorsitzende werden sollten der SPD, wofür stehen Sie? Und wohin lenken Sie die SPD?
Ich bin in Brandenburg in einem Landesverband groß geworden, in der SPD, der immer Regierungsverantwortung getragen hat, in ganz unterschiedlichen Konstellationen mit der Linkspartei, mit der CDU. Das heißt, das Wichtigste ist, dass eine Partei kein Selbstzweck ist für die Leute, die drin sind, sondern dass eine starke Sozialdemokratie die vor uns liegenden Probleme löst. Ein großes ist, dass die Schere sich zwischen Arm und Reich wieder schließt. Wir haben gerade den Vorschlag gemacht zur Einführung einer Vermögenssteuer. Und wir müssen den Niedriglohnsektor bekämpfen. Und als Mutter von drei Kindern ist es mir ganz wichtig, dass wir zum Beispiel die Kinder aus dem Hartz-IV-System holen.
Das klingt ein bisschen nach Martin Schulz, mehr Zeit für Gerechtigkeit.
Sie sind der erste Mann, der mir gesagt hat, dass ich nach Martin Schulz klinge.
Die Inhalte meinte ich gerade, die Inhalte. Aber es geht ja da um das Thema Gerechtigkeit. Das ist ja ein Thema, was im letzten Bundestagswahl nicht verfangen hat.
Ich glaube, wir waren nicht... Das Thema war gut, aber wir waren nicht konkret. Und das ist eine meiner Grundeigenschaften, dass ich sehr, sehr konkret bin. Also zum Beispiel, wenn man sagt, in Deutschland Familien, die das Armutsrisiko Nummer eins sind, Kinder. Und viele können es sich nicht leisten, sich mehr als zwei Kinder anzuschaffen, obwohl sie vielleicht ein drittes oder ein viertes gerne haben wollen. Da sage ich, wir brauchen eine eigenständige Kindergrundsicherung, weil das sind keine kleinen Erwachsenen, die sind auch nicht arbeitssuchend. Deswegen haben die in dem Hartz-IV-System nichts zu tun. Das ist aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen. Und wir müssen einen Sozialstaat, und das war, glaube ich, das Problem bei Hartz-IV, was seinen historischen Hintergrund hatte, Massenarbeitslosigkeit, ökonomische Krise, aber was damals gemacht wurde, hat das Grundvertrauen der Menschen erschüttert, dass sie sagen, der Staat wird mir mal helfen, wenn ich eine große Lebenskrise habe. Also wenn ich ganz furchtbar krank werde oder wenn ich arbeitslos werde oder wenn ich im Alter nicht genug Geld habe. Diese Sicherheit müssen wir den Menschen wieder geben, dass es ein Auffangnetz gibt. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, haben sie auch wieder einen positiven Blick auf die Zukunft. Weil das, was wir heute feststellen in vielen modernen europäischen Gesellschaften, ist, wenn man die Menschen fragt, wie geht's dir, sagen die, ja, ist ganz in Ordnung. Wenn man sagt, und glaubst du, dass es deinen Kindern mal besser gehen wird, sagen viele, nee. Und das war in den 60er und den 70er im Westen anders, ist heute auch zum Beispiel in den stark wachsenden Wirtschaften in Polen anders. Da blicken die Menschen optimistisch in die Zukunft. Und diesen Optimismus brauchen wir wieder.
Also eine Richtungsbestimmung, wo wir gleich noch kurz drüber sprechen wollen. Aber ganz kurz, wir werden gleich mal reinhören. Lars Klingbeil, Ihr Generalsekretär in der SPD, hat sich dazu geäußert bei den Regionalkonferenzen, worüber gesprochen werden soll oder wo nicht. Denn bei allem ist ja die Frage, wie setzen Sie es um? Oder ist es nur erstmal für die Partei eine Richtungsbestimmung und als Angebot für die Wählerinnen und Wähler? Da ist ja immer die Frage im Raum, und da schauen wir jetzt rein, was die Große Koalition angeht. Bleibt die SPD in der Großen Koalition oder nicht? Und wie soll darüber diskutiert werden?
Wenn man so die öffentliche Debatte verfolgt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, es geht eigentlich nur um die Frage, soll die SPD in der Großen Koalition bleiben? Das interessiert aber unsere Mitglieder überhaupt nicht. Das hat diese Umfrage gezeigt. Die wollen, dass darüber geredet wird, wie geht's mit den großen Zukunftsfragen des Landes weiter? Wie geht's mit dem Klimaschutz weiter? Wie wollen wir eigentlich die Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land überwinden? Also das sind Themen, die die Mitglieder interessieren und die, glaube ich, auch die Bevölkerung interessiert. Wenn wir es falsch machen wollen, dann reden wir auf den Regionalkonferenzen nur über die SPD. Wenn wir es richtig machen, reden wir über das Land und über die Frage, wie wir das Land verändern.
Stimmt das? Reicht es, die Frage auszuklammern?
Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt zwei Verfahren. Es gibt ein klares Verfahren mit diesen 23 Vorstellungen, wo die Parteimitglieder sich das angucken können. Und dann gibt es ein Bewertungsverfahren zur Koalition. Mhm. Was ich aus meinem Lebensalltag weiß, ist, dass die meisten Menschen es gut finden, wenn sie eine Regierung haben. Und das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben.
Das heißt, wenn die SPD an der Regierung ist, ist es besser, wenn sie mitgestalten kann.
Also wir waren ja alle dabei. Die SPD hätte diesmal gerne ausgesetzt. Die FDP hat sich in die Büsche geschlagen. Und ansonsten, wir haben Verfahren, wir bewerten das. Für mich ist wichtig, haben wir noch die Kraft, große Probleme zu lösen? Dann kann man auch eine Fortsetzung rechtfertigen. Wenn man sich nur dabei zuguckt, wie man gegenseitig älter wird, ist das natürlich nicht sinnvoll, weil wir haben echt was vor, wir müssen was machen, dieses Land modernisieren. Und das wird dann für mich zum Beispiel ausschlaggebend sein, ob ich sage, lohnt sich nicht.
Sie haben die CDU beraten. Wenn Sie die SPD beraten würden, würden Sie der SPD raten, in der Großen Koalition zu bleiben? Wirklich aus SPD-Sicht?
Für die SPD wäre es günstig, wenn sie es schaffen würde, im linken Lager wieder die dominierende Kraft zu werden und der Union als dominierende Kraft hoffentlich eines Tages wieder im rechten Lager, was wir leider Gottes nicht mehr sind, dieser dominierenden CDU im rechten Lager mit einer, sei es rot-grün, rot oder rot-rot oder rot-grünen Mehrheit entgegenzutreten, sodass die SPD endlich wieder sozusagen ihren Seelenfrieden findet und sie nicht ständig verbiegen muss. Die CDU hat es da leichter. Der CDU reicht es, wenn sie regieren kann. Sie ist nie im Zweifel, ob sie in einer Regierung bleiben oder sie verlassen soll. Sie nimmt dann auch gerne jeden halbwegs verlässlichen Partner, mit dem sie regieren kann. Und da haben es die Sozialdemokraten nun einmal schwerer. Deswegen drücke ich gerade als CDUler der SPD alle Daumen, dass aus ihrer Krise bald herauskommt. Kommt.
Aber das heißt ja, hinter verschlossenen Türen würden Sie als Berater sagen, für die SPD wäre es besser, eher früher als später aus der Koalition zu gehen.
Das ist nicht das, was ich gesagt habe, denn es schätzen die Leute schon, dass klar regiert wird. Und sozusagen die Sozialdemokraten vom alten Schrot und Korn schätzen die SPD als eine pragmatische, stabile Regierungspartei. Der Punkt ist nur der, dass die SPD einfach an Wählerzustimmung sehr stark Schaden genommen hat. Und damit wir endlich mal vielleicht auch zum Streiten kommen, vielleicht auch nicht, die deutsche SPD wehrt sich beharrlich, das Migrationsthema mit dem sozialen Thema zusammenzudenken, obwohl für die Bürgerschaft, insbesondere für die sozial Schwächere, Soziales und Migration eng zusammengehören. Der dänische Weg war erfolgreich für die Sozialdemokratie. Die deutsche SPD sperrt sich bislang aus Gründen, die sie mir rational nicht erschließen, dagegen, den dänischen Weg zu folgen. Ich würde mir sehr wünschen, eine SPD, die den dänischen Weg geht, denn dann könnte man als CDU sich eines Teils an der SPD reiben, weil sie manche Akzente anders setzt als die CDU. Wir hätten aber wieder einen gemeinsamen Nenner und könnten wesentlich frohgelaunter in der Großen Koalition sein, als wir es derzeit sind.
Ein Plädoyer. Das können wir nicht mehr weiter diskutieren, leider. Haben nur noch Zeit für eine Schlussfrage. Und zwar, wenn wir einmal abschließend auf die beiden Bundesländer gucken. Welche Koalition werden wir in Brandenburg und in Sachsen sehen?
In Brandenburg haben wir die glückliche Situation, dass es mehrere Optionen gibt. Dietmar Woidke wird in den nächsten Tagen zu Sondierungsgesprächen einladen. Und dann wird er sehen, mit welcher Konstellation wir die meisten Inhalte umsetzen können und auch, wie stabil die Koalitionspartner sind. Da haben ja gerade die CDU Brandenburg, hat da eine leidvolle Geschichte. Müssen wir mal gucken, wie die so...
Ich wollte ja gerade sagen, Sie kennen das Land gut, Sie kennen die Themen gut. Was wäre die stabilste Koalition?
Das wird sich in den Sondierungsgesprächen zeigen.
Ich habe es versucht. Was verraten Sie uns? Was ist Ihre Einschätzung in beiden Bundesländern, die Koalition?
Mir scheint, dass in Brandenburg die SPD gut daran täte, Rot-Rot-Grün zu praktizieren, denn das wäre ein klarer Gegenpol und da kann man sich gegen die Position positionieren und die Union könnte das Gleiche tun und dann täte sich die Union auch leichter, ihr AfD-Problem zu lösen. In Sachsen muss man nicht mehr lange überlegen, denn der Ministerpräsident hat sich gestern klar festgelegt, es gibt Koalitionsverhandlungen mit Sozialdemokraten und Grünen und sollten die Grünen nicht den politischen Brautpreis zu hoch treiben, wo wir ja heute von Herrn Habeck etliche Erhöhungen des Brautpreises ja vernommen haben, sollten also die Grünen den Brautpreis nicht zu hoch treiben, dann wird es eine solche Koalition geben. Ihr Schwachpunkt kann sein, ob die CDU-Basis das Bündnis mit den Grünen wirklich schätzt. An der Stelle habe ich meine Zweifel, aber der Parteivorsitzende hat seine Autorität durch den auf ihn im Wesentlichen zurückgehenden Wahlsieg ist zu viel gesagt, aber das gute Abstand so gefestigt, dass er diesen wagemutigen Kurs eingehen kann.
Soweit der Ausblick auf die beiden Bundesländer. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Clara Geiwitz, Werner Patzelt, herzlichen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank für Ihr Interesse, auch heute Abend bei uns. Morgen sehen Sie bei uns an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Das war Unter den Linden, wie immer, für eine besser informierte Republik.